Okay. Also das Gebet, mit Gebet von Dunkelheit ans Licht. Die Predigt, die fängt sehr dunkel an. Ich nehme euch so ein bisschen mit auf eine Reise. Wir fahren zuerst in ein dunkles Loch hinein, kommen aber auf der anderen Seite wieder hinaus. Ihr müsst einfach ein bisschen dranbleiben. In der Predigt geht es um Kannibalismus, um Könige, um Gott, einen Gott, der Wunder tut. Und das bringen wir irgendwie alles zusammen, probieren es dann anzuwenden auf unser eigenes Leben, weil am Ende vom Tag kommen wir nicht in den Gottesdienst, um einfach mehr Wissen anzuhäufen, sondern wir kommen in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Er war ja schon da, hat auf uns gewartet. Wenn wir zusammenkommen, dann reden wir nicht über Gott, sondern mit Gott. Und am Ende vom Tag wollen wir ja auch was umsetzen in unserem Leben. Und das wollen wir dann nachher eben auch durch den Bibeltext machen. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Da gibt es einen Protagonisten. Es ist ein Mann des Gebets, der in die Schule ging von dem Mann des Gebets, nämlich Elia. Und sein Nachfolger Elisa, um den geht es heute. Und die Predigt heißt eben mit Gebet aus der Dunkelheit ans Licht. Schau mal, dein Gebetsleben ist deine Beziehung mit Gott. Da kannst du mal kurz überlegen, wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? Dein Gebetsleben ist deine Beziehung mit Gott. Und ich glaube, alle, die irgendwie schon eine ganze Weile in der Kirche unterwegs sind, die würden wir darüber einstimmen, dass sie sagen, Gebet ist wichtig, oder? Gebet ist wichtig. Und ich glaube auch, Gospelhaus Baden-Baden hat auch sein Fundament im Gebet. Weil wie kann man sonst so viel Gelände haben ohne Gebet und ne, so tolle Pastoren haben ohne Gebet? Das wäre ja schon sonst unmöglich. Also, seid ihr dabei? Wir starten dunkel, okay? Macht ihr erstmal nichts. Wir kommen nachher hinten raus. Also, wer ist in der Bibel dabei, darf sie gerne aufschlagen. 2. Könige 6. 2. Könige 6. Und diese Geschichte ereignet sich in der geteilten Monarchie. Saul, David und dann Salomon, ein Königreich. Und nach Salomon, da wird es ja ein bisschen kompliziert. Das Königreich fällt wieder auseinander, so wie es vor Saul war. Es gibt 10 Stämme, die sich zusammentun. Das wird das Nordreich, Israel mit der Hauptstadt Samaria. Und es gibt ein Südreich, Juda, wo nur 2 Stämme zusammen sind. Und es gibt in 200 Jahren Nordreich, bevor die dann eingenommen werden von den Assyrern, 19 verschiedene Könige. Und im Südreich, die halten sie ein bisschen länger aus, bevor sie dann von den Babyloniern eingenommen werden. Da gibt es in 350 Jahren 20 verschiedene Könige. Und wenn man das so in seine Bibel liest, dann wird es kompliziert nach Salomon, gell? Da weiß man gar nicht so genau, ist das, wo gehört das jetzt reingeordnet, oben, unten, rechts, links, ist der gut, ist der schlecht und so. Man ist so ein bisschen durcheinander auch parallel, was passiert überhaupt. Parallel ist jetzt Elisa, Elia, wer sind die Propheten, Jeremia, Jesaja, das ist alles ein bisschen kompliziert. Und heute aber, da geht es einfach in die Geschichte um die Hauptstadt vom Nordreich von Israel, Samaria. Und was ihr wissen müsst für die Geschichte ist, zu der Zeit, wo diese Geschichte spielt, ist der König von Samaria ein schlechter König. Also ein König, der nicht nach den Geboten Gottes lebt, ein König, der macht, was er will, ein König, der andere Götzen anbetet. Und das ist so die Geschichte. Und dieser König, der hat ein riesengroßes Problem, nämlich er wird von einem anderen König aus Aram belagert. Und dieser König von Aram, der macht eine Belagerung um die Hauptstadt Samaria und die geht schon so lange, und da steigen wir dann in die Geschichte ein, dass in der Stadt selber eine große Hungersnot ausgebrochen ist. Das so zum Kontext. Seid dabei, oder? Okay, dann lesen wir mal 2. Könige 6, Verse 24 bis 26. Okay, und da heißt es in der Bibel, und danach geschah es, dass Ben-Hadad, der König von Aram, sein ganzes Heer versammelte und heraufzog und Samaria belagerte. Da entstand in Samaria eine große Hungersnot und siehe, sie belagerten die Stadt so lange, bis ein Eselskopf 80 Silberlinge und ein Viertel Kab Taubenmist 5 Silberlinge wert war. Und als der König von Israel auf der Mauer entlang ging, flehte ihn eine Frau an und sprach, hilf mir, mein Herr und mein König. Er aber sprach, wenn dir der Herr nicht hilft, von woher soll ich dir Hilfe bringen? Von der Tenne oder von der Kelter? Und der König fragte sie, was willst du? Sie sprach, diese Frau hier, die sprach zu mir, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir dann meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Und am anderen Tag sprach ich zu ihr, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute Morgen. Merkt ihr eins, in diesen Tagen war Israel weit weg von Gott. Beteten Baal an, haben sich nicht mehr interessiert für den Gott ihrer Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Sie hörten nicht die Propheten. Und das, die erste Wahrheit, die aus dem Text hier herausspringt, ist folgende: Durch die Sünde kommt das Leid. Sag mal zu deinem Nachbarn, recht hatte der Pastor Philipp, von der Sünde kommt das Leid. Kannst gerne zu deinem Nachbarn schon mit ein bisschen Conviction sagen, von der Sünde kommt das Leid. In unserer Geschichte, da heißt es hier, wir lesen, da galt ein unverzichtbares Tier, ein Eselskopf, 80 Silberstücke. Das sind 900 Gramm Silber, das sind ungefähr 550 Euro. Das ist kein Wagyu Beef, das ist ein Eselskopf, den man kaufen konnte in der Stadt Samaria für 550 Euro. In der Not frisst der Teufel Fliegen oder eben in der Hungersnot wird der Eselskopf zum Staatsdiener. Das Problem aber war nicht nur, dass es nichts zu essen gab, das Problem war viel, viel größer. Wir haben gerade gelesen, dass eine Mutter oder dass Mütter ihre eigenen Kinder töten und sie dann essen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, wie das in der Stadt Samaria ausgesehen haben muss, was da für eine Stimmung geherrscht haben muss, wenn die Mütter ihre Söhne töten und sie dann auch noch essen. Und das Verrückte an der Geschichte ist ja auch, dass sie dann ja zum König gehen und sagen, hey, König, verschaff du mir Recht, weil gestern haben wir meinen Sohn gegessen und eigentlich haben wir abgemacht, dass wir heute noch den anderen Sohn töten, aber sie hat ihn versteckt. Was ist das für eine Gesellschaft in der Stadtmauer von Samaria? Durch die Sünde kommt das Leid. Die Menschen waren weit weg von Gott. Die Ethik war weit entfernt von dem, was Gott von Abraham, Isaak und Jakob gesagt hätte, wie man miteinander umgehen soll. Was David gelehrt hatte, die Ethik war eine ganz andere. Von der Sünde kommt das Leid. Früher oder später. Und es dürfte uns Christen eigentlich auch nicht überraschen. Weil wenn wir in die Bibel reinlesen, ich habe mal eine Liste von 9 Ereignissen mitgebracht, wo einfach klar wird, durch die Sünde kommt das Leid. Garten Eden. Durch die Sünde kommt das Leid in diese Welt hinein. Denk mal an die Sintflut. Alle sind gestorben, alle sind ertrunken. Durch die Sünde kommt das Leid. Sodom und Gomorra. Die ganze Stadt wird vernichtet. Feuer vom Himmel. Durch die Sünde kommt das Leid. Israel in der Wüste, die Idee war ja nicht, dass sie 40 Jahre in der Wüste umher eiern. Und warum müssen sie 40 Jahre durch die Wüste, bis eine ganze Generation stirbt? Durch die Sünde kommt das Leid. Wenn wir das Buch Richter einschauen, ne? Jeder tat, was recht in seinen Augen war. Es gab keinen König zur damaligen Zeit. Die haben sich ja selber umgebracht, das Volk Israel. Benjamin wurde ja fast ausgelöscht. Durch die Sünde kommt das Leid. Nimm David und Bathsheba. Ein bisschen, ne, einen kleineren Fokus. David begeht Ehebruch mit Bathsheba. Und was passiert? Das neugeborene Kind muss sterben. Durch die Sünde kommt das Leid. Gibt es einen größeren Schmerz, dass Eltern ihre eigenen Kinder beerdigen müssen? Israel wird später durch die Assyrer und dann durch die Babylonier eingenommen, nackt verschleppt in die Sklaverei. Warum? Durch die Sünde kommt das Leid. Der ganz Neue Testament. Da hängt jemand am Kreuz. Ein unschuldiger Mensch, ein Mann wird hingerichtet und geschlachtet. Nicht aufgrund von seiner Sünde, sondern aufgrund von der Sünde aller Menschen, Jesus Christus selber. Durch die Sünde kommt das Leid. Die Sünde breitet sich aus in unserem Leben. Immer da, wo wir Gott ausklammern, entsteht großes Leid. Dieses Grundprinzip finden wir nicht nur in der Bibel, das finden wir auch in der Menschheitsgeschichte. Denk mal an den Ersten Weltkrieg, denk mal an den Zweiten Weltkrieg, denk mal an die Kriege, die gerade in der Welt sind, in der Ukraine und im Nahen Osten. Warum? Durch die Sünde kommt das Leid. Denk mal an deine eigene Familie, ne, an unsere Verwandtschaft, an die Scheidungen, an den Missbrauch, an den Drogenmissbrauch, an die Streitereien, an die Wut. Wo kommt das Zeug her? Durch die Sünde kommt das Leid. Denk mal an dein eigenes Leben. Denk mal an dein eigenes Leben. Durch die Sünde kommt das Leid. Immer dann, wenn wir Gott in den Rücken kehren und das tun, was in unseren Augen und in unserer Ethik richtig ist, werden wir ernten, was wir sehen. Ich könnte eine lange Liste machen in meinem eigenen Leben. Ich mache jetzt keinen Sehensstriptease, okay? Ich verschone euch da damit. Aber ich kenne das ja auch aus meinem eigenen Leben. Durch meine Sünde kommt Leid in meinem Leben. Möchte ich damit sagen, dass alles Leid in deinem Leben aus deiner persönlichen Sünde herauskommt? Nein, das will ich nicht sagen. Es ist ja auch manchmal so, dass wir manchmal leiden, weil andere Leute sich an uns versündigen. Denk mal an den Missbrauch vielleicht. Ne? Vielleicht bist du mal missbraucht worden oder vielleicht bist du mal geschlagen worden oder vielleicht bist du mal gemobbt worden oder vielleicht bist du mal ausgegrenzt worden oder vielleicht wurde dir einfach mal Leid angetan. Da kannst du ja vielleicht nichts dafür, aber die andere Person sündigt, versündigt sich an dir. Deswegen das Leid, das du erfährst, kommt von der Sünde. Und wenn ich krank bin, Pastor Philipp, naja, wenn du krank bist, dann kannst du auch einfach krank sein, weil wir leben halt in einer gefallenen Welt. Es kann schon sein, dass du manchmal krank bist, weil du gesündigt hast. Ne? Das gibt's ja auch. Oder Gott will dir irgendwas sagen durch deine Krankheit. Vielleicht hast du Ohrenschmerzen, vielleicht will er dir was sagen, keine Ahnung. Aber meistens ist es schon so, dass wir einfach krank sind, weil wir halt in der gefallenen Welt leben. Und woher kommt die Krankheit von der gefallenen Welt? Von der Sünde. Durch die Sünde kommt das Leid. Wenn wir uns von Gott entfernen, ernten wir Gottlosigkeit. Wenn wir uns seiner Herrschaft entziehen, dann ernten wir Zügellosigkeit. Keiner, der uns die Richtung vorgibt, der sagt, wo es lang geht, dann wird nur noch unsere subjektive Empfindung zu unserem letzten Maßstab und dann gehen irgendwann mal die Lichter aus. Liebes Gospelhaus Baden-Baden, merkt euch eins, durch die Sünde kommt das Leid, früher oder später, in deinem eigenen Leben. Was du sehst, das wirst du ernten. Möchte ich fragen heute Morgen, wo lebst du in deinem Leben schon lange in Sünde? Und vielleicht schaffst du es, dass deine Sünde keiner mitkriegt und irgendwie versteckst du die und du kriegst es hin. Ich möchte dir heute Morgen eins sagen, früher oder später kommt das Zeug raus. Und früher oder später kommt das Zeug raus und wenn es rauskommt, wird es Leid über dein Leben bringen. Paulus sagt in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Es gibt so viele Christen, die denken, Gott ist ja schon lieb. Und die haben ja auch schon recht, Gott ist ja auch schon lieb. Aber das bedeutet ja nicht, dass wir machen können mit unserem Leben, was wir wollen. Und ich habe es so satt, ne, wenn ich an den Kirchentag denke von der evangelischen Kirche. Gestern auch, ich habe kurz beim ESC reingeschaut, da gab es ein Wort zum Sonntag. Das nervt mich so, dass man alles wegargumentiert mit Gott ist Liebe und deswegen dürfen die Menschen machen, auf was sie Bock haben. Das ist nicht der Fall. Die Bibel zeigt uns ein anderes Bild auf, natürlich liebt uns Gott, aber Gott liebt uns, weil wir Menschen sind, der liebt ja nicht das, was wir machen, wenn es sündhaft ist. Der sagt ja nicht, mach weiter so. Ich finde super polyamoröse Beziehungen, let's go. Der sagt, hey, geh hin und sündige nicht mehr. Weil wenn du weiter sündigst, kommt Leid in dein Leben und weil ich dich liebe, aber will ich ja nicht, dass Leid in dein Leben kommt. Es gibt Christen, die denken, Gott ist halt einfach lieb, ich kann machen, was ich will, ist schon gnädig genug. Bis jetzt hat es ja auch irgendwie funktioniert, es wird ja schon nichts passen. Ich kann auch machen, was ich will und es wird nichts passieren und es stimmt nicht. Früher oder später kommt das Leid in unser Leben. Sünde bringt in deinem Leben nichts Gutes hervor. Sünde ist ein Fluch. Sünde ist ein Fluch, für den Jesus Christus, der Sohn Gottes, sterben muss. Sünde stumpft uns ab emotional. Du kennst es aus deinem Leben, wie auf einmal eine Lieblosigkeit in dein Herz einzieht. Wo du denkst, ich will doch eigentlich meine Frau lieben, aber auf einmal habe ich nicht, weil Sünde in deinem Leben da ist. Menschen, die in Sünde leben, sind emotional abgestumpft, verlieren die Freude, die Hoffnung, den geistlichen Antrieb. Wie oft sehen wir in unseren Kirchen tote Christen? Da ist keine Leidenschaft da, keine Freude da. Verachten Gottes Wort abschätzig. Reich Gottes ist ihnen egal, leben in emotionaler Sackgasse, immer traurig, ohne Hoffnung, immer leer. Schauen sich Pornos an, spielen den ganzen Tag Computerspiele, schlafen mit ihren Freundinnen, gehen zu viel trinken, rauchen. Fromme Atheisten, die sagen, ich finde Gebet schon wichtig, bet aber nie. Ich finde Gottes Wort schon wichtig, aber lesen nie in der Bibel. Durch die Sünde kommt das Leid. Was sollen wir also tun? Lass uns die Kraft des Gebets aktivieren. Wenn du unter der Sünde eines anderen Menschen leidest, dann möchte ich dir Mut machen, ein Gebet der Vergebung zu sprechen. Ein Gebet der Heilung zu sprechen. Ein Gebet der Vergebung zu sprechen, dass Gott dein Herz wieder heilen kann. Dass die Dinge, wo andere Menschen dir Leid angetan haben, wo sie an dir selber gesündigt haben, dass da wieder ein Frieden hineinkommt. Und wenn du selber in Sünde lebst, möchte ich dir Mut machen, ein Gebet der Buße zu sprechen, der Umkehr zu sprechen. Mit Gebet von der Dunkelheit ans Licht. Das ist die erste Wahrheit, die erste Regel, die aus diesem Text hier herausspringt, in 2. Könige 6, durch die Sünde kommt das Leid. Der zweite Grundsatz, den wir lernen können aus dem Text, der ist ein etwas bunter. Ich habe euch gesagt, wir fahren in den Tunnel rein. Hab euch gewarnt, gell? Seid ihr noch da? Sorry für die Ohrfeigen. Jetzt wird ein bisschen besser, okay? Die zweite Wahrheit, die aus dem Text herauskommt, ist folgende. Von Gott kommen die Versprechen. Jetzt sag nochmal zu deinem Nachbarn, recht hat er der Pastor, von Gott kommen die Versprechen. Der König, der jetzt in der Stadt ist, da gefangen, der macht jetzt eine andere Person verantwortlich für das Leid in der Stadt. Machen wir auch oft, ne? Das ist so Garten-Eden-Vibe, so. Hey, die Frau, die du mir gegeben hast und, ne? Und die Frau, die Schlange war es so, wir schieben ja immer gerne die Schuld auf andere weiter. Das macht der König auch, er sagt jetzt, Elisa, der Mann Gottes, der ist schuld an unserer Miserie. Übrigens, ne, manchmal kommen auch Leute so in die Kirche, die sagen, mein Leid und mir geht es so schlecht wegen der Kirche. Was die sagen, was die machen, was sie tun. Passiert auch manchmal aus Sünde heraus. Okay, also auf jeden Fall, der König will jetzt Elisa einen Kopf kürzer machen. Wir lesen nicht den ganzen Text, ihr könnt das selber zu Hause nachlesen. Der schickt jetzt ein paar Boten zu Elisa in sein Haus, seine rechte Hand, und die diskutieren jetzt bei Elisa zu Hause. Und da heißt es in 2. Könige 7, Vers 1 folgendes, da sprach Elisa zu dem Gesandten vom König jetzt, der sagt, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr. Von wem kommen die Versprechen? Morgen um diese Zeit wird dem Tor von Samaria ein Maß Feinmehl einen Schekel gelten und zwei Maß Gerste einen Schekel. Gott sagt, 10 Kilo Mehl wird ein Stück Silber kosten. Was hat nochmal der Eselskopf gekostet? 80. Das ist ein unglaubliches Versprechen, das Elisa ausspricht. Wann wird das passieren? Morgen um dieselbe Zeit in 24 Stunden. In 24 Stunden soll das passieren. Ah, nee, denken Sie, da muss viel passieren. Da muss zuerst der König von Aram muss abgesetzt werden. Vielleicht muss der König auch von Israel abgesetzt werden. Neue Handelsbeziehungen müssen irgendwie verhandelt werden. Verträge müssen gemacht werden. Es müsste sich eh grundsätzlich was ändern. Dann müssten wir erst überhaupt mal eine Ernte einfahren und dann irgendwann vielleicht. So könnten die Leute denken. Aber Gott sagt, morgen um diese Uhrzeit. 10 Kilo Weizen für einen Silber. Den Eselskopf, den könnt ihr wegschmeißen. Den braucht dann keiner mehr. Den Taubenmist, um Feuer zu machen, um Salz zu haben, den könnt ihr wegschmeißen. Von Gott kommen die Versprechen. Glaubt jeder an dieses Versprechen? Schauen wir mal in den Bibeltext rein. In Vers 2 heißt es dann, da antwortete der Offizier, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes und sprach. Siehe, der fängt jetzt an, so ein bisschen sich lächerlich zu machen. Ne? Der sagt, siehe, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte dies geschehen? Er aber sprach, siehe, Elisa spricht jetzt zu ihm, siehe, du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, aber nichts davon essen. Zweifelt der Offizier oder glaubt er? Er zweifelt. Er sagt, auf gar keinen Fall wird das passieren, Elisa. Da sind immer alle Tassen im Schrank. Hä? Da hat heute eine Frau ihren Sohn getötet und ihn gegessen. Weißt du überhaupt, was in Samaria los ist? Auf gar keinen Fall kann das passieren. Und dieser Textabschnitt ist deswegen so schön. Warum? Weil es braucht Glauben und es braucht Vertrauen, dass das Unmögliche tatsächlich auch möglich sein kann bei Gott. Es braucht Glauben, Glauben an das Wunder, an einen wunderwirkenden Gott. Glauben wir daran, dass für Gott nichts unmöglich ist. Von Gott kommen die Versprechen. Ich glaube, dass es uns manchmal, wenn wir zu lesen, sagen, ja klar, reinlesen, so rückwirkend in die Geschichte ist einfach, aber wir haben manchmal auch Probleme, an die Versprechen von Gott zu glauben. Manche sind ja zu gut, um wahr zu sein. Dass Gott uns annimmt, so wie wir sind. Dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe. Dass ich einzigartig und wunderbar gemacht bin. Ich gucke mich in den Spiegel an und denke mir, okay, wenn ich vielleicht so wäre wie meine Freundin, dann könnte ich das aussprechen. Aber gilt es auch für mich? Dass sein Heiliger Geist in mir wohnt, die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die lebt, soll in mir wohnen. Dass wenn ich zuerst Gottes Reich trachte und seine Gerechtigkeit, dass mir alles andere zufallen wird. Wenn der Doktor sagt, es gibt nichts mehr zu tun. Wenn meine Ehe am Zerbröckeln ist und die Kindererziehung, Gott sagt, es gibt immer noch Hoffnung. Glauben wir da wirklich dran? Es braucht eben Glauben für das Übernatürliche in unserem Leben. Es braucht Glauben, mit Gott unterwegs zu sein, braucht es Glauben. Glauben an das Unmögliche, dass er kann. Der Offizier hat nicht geglaubt, war ein Ungläubiger. Ich würde jetzt mal sagen, wenn du schon mal da bist in der Kirche, Wir sind Gläubige, oder? Was können wir tun, um zu glauben, da wo es uns auch schwerfällt? An die Versprechen Gottes in unserem persönlichen Leben. Wie können wir das aktivieren, was Gott auch für uns hat? Wir können es aktivieren, was Gott für uns hat und dass die Versprechen, die er schon ausgesprochen hat, dass sie nicht nur kognitiv hier oben stecken bleiben, sondern dass sie in unser Sein übergehen. Wie machen wir das? Mit Gebet. Wir aktivieren die Kraft des Gebetes. Wir beten ein Gebet des Glaubens. Wie der Vater des Sohnes mit dem unreinen Geist in Markus 9. Da heißt es in Markus 9, da kommt dieser Vater mit seinem Sohn zu Jesus und Jesus sprach dann zu ihm, heißt es in dem Bibeltext, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Solche Gebete müssen wir sprechen. Ihr kennt es doch auch, oder? Dass in uns immer so ein Ding ist, so ich glaube, aber ich habe auch Unglauben. Ich habe auch Zweifel. Und dass wir solche Gebete aussprechen, gerade wenn es darum geht, dass wir die Wunden in unserem Leben aktivieren, die Gott für uns hat. Von Gott kommen die Versprechen. In Jesus Christus sind alle Versprechen sein Ja und sein Amen. Von Gott kommen die Versprechen. Das ging also alles so in der Stadt ab. Und da gibt es noch ein drittes Prinzip. Von der Sünde kommt das Leid, von Gott kommen die Versprechen. Und das dritte Prinzip ist folgendes. Die Erlösten bringen die gute Nachricht. Sag mal zu deinem Nachbarn, recht hat er der Pastor, von den Erlösten, die Erlösten bringen die gute Nachricht. Ben kann noch kurz ein bisschen warten, es geht noch eine Weile. Ich habe gesagt, die sollen beim dritten Punkt kommen, aber es geht noch eine Weile. Ich könnte doch schon mal kommen, ist auch okay. Ist schon mal losgelaufen, gell? Ja, okay. Seid ihr noch da? Wir lesen jetzt ein bisschen längeren Text von den Erlösten. Die Erlösten bringen die gute Nachricht. So ein schöner Text. Jetzt pass auf. Also, es waren aber 4 aussätzige Männer am Eingang des Tores. Wir sind wieder zurück in der Geschichte, okay? Und einer sprach zum anderen, weshalb bleiben wir hier, bis wir sterben? Wenn wir sprechen, wir wollen in die Stadt gehen, wo doch Hungersnot in der Stadt herrscht, so müssten wir dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssten wir auch sterben. So kommt nun, wir wollen zum Herr der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir, töten Sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie nun an das Rand des Lagers der Aramäer kamen, siehe, da war kein Mensch da. Denn der Herr, sagt mal alle, denn der Herr. Denn der Herr hatte das Herr der Aramäer ein Getöse von Streitwagen hören lassen, auch ein Getümmel von Pferden und ein Geschrei einer großen Heersmacht, sodass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte zurück und ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun jene Aussätzige an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken, und sie nahmen Silber, Gold und Kleider daraus mit und gingen hin und verbargen es. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und plünderten es auch, gingen fort und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen, wir handeln nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir schweigen und warten, bis es heller Tag wird, so wird uns Strafe treffen. So kommt nun, wir wollen gehen und es dem Haus des Königs melden. Und sie kamen und riefen dem Torhüter der Stadt und verkündigten es ihnen und sprachen, hey, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen und siehe, es ist niemand da. Und man hörte auch keinen Menschen, sondern nur Pferde und Esel. Die sind angebunden und die Zelte, wie sie waren. Und er rief die Torhüter und man berichtete es drinnen im Hause des Königs. Super Geschichte, oder? Also, da gibt es 4 Aussätzige. Die dürfen nicht in die Stadt, die sind aussätzig, die haben Hunger und haben keine Hoffnung. Und die kommen jetzt auf eine glorreiche Idee. Die sagen sich, hey Leute, also, wenn wir hier bleiben, dann sterben wir. Gehen wir in die Stadt, dann sterben wir. Was machen wir? Vielleicht können die Aramäer 4 aussätzige Jungs gebrauchen. Lass uns mal probieren. Was bleibt uns alles übrig? Ich meine, wenn wir bleiben, sterben wir, zurück sterben wir, uns bleibt nur der Weg nach vorne. Ja? Super Idee, als ob der Feind 4 Aussätzige gebrauchen könnte. Und sie gehen dann tatsächlich dann dahin zu den Aramäern. Und ich glaube, jetzt können wir schon was lernen von denen. Schau mal, wenn wir immer das Gleiche machen, und haben immer die gleichen Ergebnisse, dann mach halt vorwärts. Wenn du immer da bleibst, wo du bist und es ändert sich nichts in deinem Leben, vielleicht auch in deiner Sünde, dann mach halt vorwärts. Wenn wir nichts ändern, auch wir als Kirche, dann mach halt vorwärts, dann machen wir was anderes. Auch in deinem Leben, wenn sich nichts ändert, ne? Niemand bekehrt sich. Du kommst schon gefühlt nach 100 Jahren immer mit demselben Zeug zu Jesus in deiner Gebetszeit, dann ändere halt mal was. Die Aussätzigen, die kommen jetzt in der Abenddämmerung an das Lager der Assyrer und da heißt es hier so schön in dem Bibeltext, doch der Herr, aber Gott, er hat eingegriffen in die ausweglose Situation, aber Gott durch ein Geräusch. Er hat ja nicht mal was gemacht, er hat nur ein Geräusch geschickt und der Feind war besiegt über Nacht. Schau mal, in deinem eigenen Leben auch, Gott kann über Nacht, in einem Augenblick, deine Feinde in deinem Leben besiegen. Es kostet ihn nicht viel, das zu tun. Er ist der Allmächtige. Durch ein Geräusch hat er diesen Feind, auch in deinem Leben. Das kann passieren, heute Morgen, von einem Moment auf den anderen, wo er dir seine Gunst erweist und in einem Augenblick alles sich verändert. Die Jungs, die kommen jetzt ins Lager der Aramäer, war wohl nicht einzusehen von der Stadtmauer und sie finden es leer vor, ein gefundenes Fressen sozusagen. Und also ich stelle mir das halt so vor, wie die da ankommen und die Jungs erstmal vorsichtig, hey, was sagen wir dann zu den Aramäern? Hey, wir sind hier und vielleicht können wir uns gebrauchen. Und dann merken sie, dass keiner da. Es sieht so aus, dass Leute da sind, aber es ist keiner da, weil die sind ja Hals über Kopf geflohen. Und sie gehen dann in das erste Zelt und essen und trinken. Die war eine richtige Party, oder? Und ich stelle mir das so vor, dass sie da sich die Goldketten umlegen und die haben schon Wein getrunken und die sind schon gut drauf und die fangen an irgendwie Lieder zu singen und zu rappen mit ihren Goldketten und dann merken sie irgendwann, hey, komm, lass uns das Zeug mal vergraben und dann kommen wir später wieder und dann haben wir schon mal einen Goldschatz gefunden, dann gehen sie ins nächste Zelt und trinken noch mehr Goldketten und noch mehr Rap und irgendwann kommen sie dann zu sich und sagen, hey Jungs, wisst ihr eigentlich, was gerade los ist? Es ist nicht in Ordnung, dass das, was wir hier erleben, dass wir Essen gefunden haben, dass wir Kleidung gefunden haben, dass wir Frieden gefunden haben, dass wir Hoffnung gefunden haben, dass wir für uns selber behalten. Heute ist ein Tag der guten Botschaft. Wenn wir schweigen, soll uns die Strafe treffen. Und sie gehen dann zurück in die Stadt und berichten es dem König. Wo kommen die guten Nachrichten her? Von den Erlösten. Als sie in das Lager gegangen sind, allen Mut zusammengenommen haben, da haben sie Rettung gefunden, das Leben gefunden, die Hoffnung gefunden. Ich möchte fragen heute Morgen, bist du erlöst? Bist du ein Erlöster, bist du eine Erlöste? Hast du schon den Weizen gefunden? Hast du schon die Hoffnung gefunden? Hast du schon das Gold gefunden? Hast du schon die Kleidung gefunden? Die Welt ist hungrig nach deinem Brot. Die Welt ist hungrig nach deinem Frieden. Die Welt ist hungrig nach deiner Hoffnung. Die Welt ist hungrig nach deinem Mantel, der warm gibt. Die Welt ist geistlich arm und braucht das Leben, das du hast. Du hast den Schlüssel, den Schatz, du hast die gute Nachricht. Du hast das Kreuz gefunden. Du hast doch Jesus schon in dein Leben eingeladen, die Hoffnung und den Frieden. Das ewige Leben, der Heilige Geist, der ist doch schon da. Du bist doch ein Erlöster. Du hast das Essen und das Trinken gefunden, das Brot des Lebens. Jesus hat dein kaltes Herz erwärmt, dir Hoffnung gegeben. Du bist satt. Jesus hat dir deine Scham genommen. Du hast die Versprechen Gottes für dich, für dein eigenes Leben entdeckt. Du hast dich gesättigt da drin. Er hat dir die Selbstzweifel genommen. Er hat dir die Selbstmordgedanken genommen. Er hat deine Ehe repariert. Er hat deine Süchte geheilt. Er hat dir deine Depression genommen. Er hat deine Einsamkeit besiegt. Und jetzt behalten wir es nicht für uns selber. Weil wenn wir es für uns selber behalten, kommt Sünde in unser Leben. Und Sünde bringt Leid hervor. Behältst du es für dich, die gute Nachricht, die gute Botschaft? Versteckst du das in deinem Haus, vergraben irgendwo? Ja, kann ich mir erzählen, dass ich Christ bin. Was könnten die denken? Ja gut, ich war so gefangen in meiner Depression und Jesus hat mich freigemacht, aber ich habe es vergraben. Mein Schatz ist mein persönlicher. Den behalte ich für mich selber. Habe ich vergraben. Von den Erlösten kommt die gute Nachricht. Wir waren letztes Jahr im Urlaub in der Schweiz Und da waren wir am Thuner See mit dem Boot. Und da sind wir da nach Thun reingefahren und da ist so ein Strandbad. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist das Thuner Strandbad, Seebad. Also, gibt fast nichts Schöneres. Ich weiß gar nicht, warum man so weit fahren muss hinter die Alpen. Und ich war da mit meinen Jungs und wir wollten zu diesem Springturm da laufen und es war sehr voll. Ne? Da waren ganz viele Leute, Hochsommer. Und da gab es so einen ganz kleinen Augenblick, da sind wir an einer Gruppe von Teenie-Mädels vorbeigelaufen. Das waren so 3, 4 Teenie-Mädels, die waren so, vielleicht waren die auch schon 18, keine Ahnung. Und weißt du, im Schwimmbad, wenn man sich so kreuzt, das ging ganz schnell, nur so ein Augenblick nur. Und eines von diesen Mädchen, junges Mädchen, sah toll aus, die hatte von hier, von ihrem Oberschenkel, beide Seiten bis hier alles voller Narben. Selbstverletzungsnarben, ne? Alles voller Narben. Von oben bis unten, richtig fette Teile. Ne? Und ich gucke so, wupp, und wir laufen so aneinander vorbei. Und ich denke so, wie ich mit meinen Jungs dann zum Springturm laufe, ich denke so, gibt es in dem Leben von diesem jungen Mädchen, gibt es denn in ihrem Leben niemanden, der ihr sagt, dass sie wunderbar und einzigartig gemacht ist? Gibt es denn niemanden in dem Leben von dieser jungen Frau, die ihr sagt, du brauchst dich nicht selbst verletzen? Deine inneren Verletzungen kann Gott heilen. Gibt es niemanden in dem Leben von dieser Frau, der ihr sagen kann, du bist geliebt von Gott und du kannst dich reinlegen in seine Barmherzigkeit und seine Liebe? Gibt es denn keine Erlösten in dem Umfeld von diesem Mädchen, das sagen kann, der Feind, der auch in dir tobt, ist schon besiegt? Der Herr hat schon eingegriffen. Er hat schon seinen Sohn geschickt auf diese Welt, der am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden gestorben ist. Gibt es denn da keinen? Gott könnte ja auch den Himmel öffnen und selber reden, macht aber nicht. So funktionieren die Sachen nicht. Die Erlösten bringen die gute Nachricht. Damals und auch heute. Wie reagieren wir auf die dritte Wahrheit? Wieder mit Gebet, und zwar mit einem Gebet der Hingabe, wo wir zu Gott sagen, Gott, hier bin ich, in meinem Umfeld, wo du mich reingestellt hast, in meinem Einflussbereich, hier bin ich, sende mich. Mach du mich zu einem Unterschied, mach du mich zu einem Bringer der guten Nachricht. Sende mich her, gib du mir Weisheit, Kraft, Mut. Lass mich deine Stimme sein. Die Erlösten bringen die gute Nachricht. Wer, wenn nicht wir? Okay, wollt ihr noch wissen, wie die Geschichte ausgeht? Ich sag sowieso, so eine rhetorische Frage, ne? 2. Könige 7, Verse 17 bis 18. Und der König bestellte den Offizier, auf dessen Arm er sich stützte, zur Aufsicht über das Tor. Und das Volk zertrat ihm im Tor, sodass er starb, wie der Mann Gottes gesagt hatte, der es vorausgesagt hat, als der König zu ihm hinkam. Denn es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, als er sprach, morgen um diese Zeit werden im Tor Samaria 2 Maß Gerste, 1 Silberling gelten und 1 Maß Feinmehl, 1 Silberling. Lass uns gemeinsam aufstehen, wenn es für dich okay ist. Die gute Nachricht kommt also nach Samaria. Und während die gute Nachricht das Volk erreicht, steht dieser Offizier am Tor. Die Tore gehen auf und weil die Leute so desperate sind, sagt man auf Deutsch, so verzweifelt, rennen sie diesen Mann um nach draußen, ne, zur Hoffnung, da wo es Essen gab, und er stirbt. So geht die Geschichte aus. Von Gott kommen die Versprechen. Alles, was Gott sagt, wird eintreffen. Schließ doch mal kurz deine Augen. Durch die Sünde kommt das Leid. Flieh vor der Sünde. Am Anfang ist sie bittersüß, ganz süß, aber am Ende ist sie bitterböse. Ich möchte dich einladen, einmal, wenn Menschen da sind heute Morgen, die das erkannt haben für sich selber, ich habe Sünde in meinem Leben und ich weiß ganz genau, wo der Heilige Geist gerade seine Stimme auf mein Herz legt. Gott ruft dich heute Morgen auf, ein Gebet der Buße zu sprechen. Tu das doch, mach das da, wo du bist, jetzt in diesem Augenblick. Wenn du sagst, Herr, es tut mir leid, die Sünde, du weißt das eine Ding, du kannst vielleicht auch beim Namen nennen, für dich selber in deinem Herzen. Und bet ein Gebet der Buße, sag, Herr, es tut mir leid, vergib du mir meine Schuld, Jesus. Die Sünde in meinem Leben, die schon Leid verursacht hat. Und selbst wenn sie in deinem Leben noch kein Leid verursacht hat, sie wird in deinem Leben Leid verursachen. Heute kann ein Augenblick sein, ein Sonntagmorgen sein, wo du Buße tust und umkehrst, damit Segen in dein Leben kommt und kein Fluch. Sei kein Dummkopf. entscheide dich für Segen und nicht für Fluch. Ich möchte dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Der Umkehr. Von Herzen. Vielleicht gibt es Menschen unter uns heute Morgen, die so ganz allgemein ein Gebet der Umkehr sprechen müssen. Menschen, die ohne Gott gelebt haben. Vielleicht bist du da heute Morgen, das ohne Gott gelebt. Du hast Jesus noch gar nicht in dein Leben eingeladen. Da möchte ich dich auch einladen, ein Gebet der Buße zu sprechen, der Umkehr, dass du anfängst zu sagen, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche die Hoffnung. Schau, dieses Bild von diesem feindlichen Lager, wo alles da ist, auf einmal im Überfluss. Das ist auch ein Bild, was Jesus für dich hat, alles im Überfluss. Wo du dich satt essen kannst, auch innerlich, geistlich. Ich möchte fragen heute Morgen, während alle die Augen geschlossen haben, gibt es Menschen unter uns, die sagen, ich würde gerne die Lager wechseln sozusagen, ne? Vom Tod zum Leben, von der Dunkelheit ins Licht. Ich würde gerne mein Leben Jesus Christus anvertrauen, der für mich gestorben ist und der für mich wiederkommen wird. Wenn alle die Augen geschlossen haben, gibt es Leute heute Morgen, die sagen, das möchte ich tun, so ein Gebet der Umkehr sprechen, der Lebensübergabe, dann heb doch deine Hand, dass wir noch miteinander beten können. Ist jemand da, der das machen möchte? Ja, ich sehe euch. Hier die zwei. Vater und Sohn. Und da hinten die Frau. Da auch noch, ja. Bete doch in deinem Herzen auch. Sag, Jesus, ich komme zu dir heute Morgen. Ich tue Buße, dass ich ohne dich gelebt habe. Und ich möchte bei dir finden, was du für mich hast. Ich glaube an deine Versprechen, an ewiges Leben und an Vergebung und an Friede. An Liebe, an Hoffnung. Komm du in mein Leben. Dann möchte ich fragen, ob es Leute gibt unter uns heute Morgen, die gerne ein Gebet des Glaubens sprechen möchten mit mir. Vielleicht bist du so jemand wie ich, der glaubt, aber auch nicht glaubt. Und du sagst, hey, ich brauche nochmal so ein Gebet des Glaubens. Vielleicht hast du schon Prophezeiungen und Dinge in deinem Leben wurden schon ausgesprochen oder es gibt Prophezeiungen und Zusprachen in der Bibel, die du nicht ganz für dich annehmen kannst. Dass du wunderbar und einzigartig gemacht bist, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Dass er dich unendlich liebt. Keine Ahnung, wo du innerlich so spürst, da ist noch eine Blockade da. Gibt es Leute, die sagen heute Morgen, vielleicht auch mit Handzeichen, das bin ich, ich brauche da auch Befreiung, dass ich die Versprechen Gottes für mein Leben annehmen kann. Heb doch deine Hand. Jesus, und da beten wir jetzt in diesem Augenblick, Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst mit deiner Kraft, mit deiner Liebe. Jesus, wir beten, wir glauben, hilf unserem Unglauben. Auch unter Tränen sagen wir das, Jesus, heute Morgen. Wir glauben, hilf unserem Unglauben, Herr, dass deine Versprechen, was du über uns ausgesprochen hast, wahr sind und dass sie eintreffen, Herr. Und alle, die ihre Hände auch gestreckt haben als äußerliches Zeichen, Jesus, ich möchte beten, dass deine Kraft kommt. Heiliger Geist, dass du durchdringst und Mauern zerbrichst, wo wir uns Lügen aufgebaut haben und dass deine Wahrheit nicht durchdringen kann. Da beten wir heute Morgen, dass du die zerbrichst in deinem Namen. Und als letztes möchte ich noch beten, ein Gebet der Hingabe. Schau mal, nutze die schlechten Zeiten, um die gute Nachricht des Kreuzes zu verkündigen. Nutze die schlechten Zeiten, um die gute Nachricht des Kreuzes zu verkündigen. Wir haben einen Auftrag. Wir sind hier aus einem Grund. Und wenn wir es nur vergraben, was wir gefunden haben bei Jesus, laden wir Schuld auf uns. Möchte ich einladen, auch nochmal deine Augen zu schließen und ganz freiwillig vielleicht auch nochmal zu Gott zu sagen heute Morgen, Jesus, hier bin ich, sende mich. Gott hat dich gestellt in eine Familie, Gott hat dich gestellt in eine Nachbarschaft, Gott hat dich gestellt in deinen Einflussbereich, in deine Arbeit, in deine Schule, in deinen Verein. Es ist dein Missionsfeld. Du bist gesendet in diese Welt, um das, was du bei Jesus gefunden hast, nicht zu vergraben, sondern zu verkündigen. Heute ist ein Tag der guten Botschaft. Und die Erlösten bringen die gute Botschaft. Es sind nicht die Steine und die Engel, die schreien. Wir sind es, die schreien. Lass mal deine Augen schließen. Wer von uns möchte heute Morgen nochmal so ein Gebet auch sprechen? Und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Ein Gebet der Hingabe. Wer möchte das tun heute Morgen? Streck doch deine Hand auch nochmal aus. Bete doch für dich selber und sag, Herr, hier bin ich, sende du mich. Und dann denk an deinen Einflussbereich, an die Menschen, mit denen du schon Kontakt hast. Herr, hier sind wir, sende du uns. Und dann denk nochmal dran, was Gott in deinem Leben schon getan hat. was er dir schon geschenkt hat, wo du schon satt geworden bist, wo du schon Goldschätze geborgen hast. Das sind die Dinge, die Gott in deinem Leben hat geschehen lassen, damit du die gute Botschaft verkündigst. Jesus, und so beten wir in deinem Namen. Wir möchten Früchte sehen in unserem Leben, evangelistische Früchte sehen in unserem Leben, Jesus. Dass Menschen zum Glauben kommen, die verloren sind in dieser Welt, Jesus. Und dass wir nicht an Menschen vorbeilaufen, die ihre ganzen Beine aufgeritzt haben, weil es keinen gibt in ihrem Umfeld, der ihr sagen kann, dass es da jemand gibt, der sie liebt, Jesus. Jesus, in unserem Umfeld soll es nicht so sein, Jesus. Sende du uns, mach uns zu deinem Sprachrohr, Jesus. Wir haben einen Auftrag in dieser Welt und den möchten wir wahrnehmen. Jesus, wir möchten versiegeln jedes einzelne Gebet heute Morgen, jede einzelne Entscheidung in deinem Heiligen Geist, Jesus, dass es nicht verpufft, sondern dass es wirklich weitergehen darf in unserem Umfeld. Darum beten wir, Heiliger Geist, du kannst es nur tun in unserem Herzen. Tust du in deinem Namen.